Herzlich willkommen zum Podcast der Theologischen Hochschule Elztal. Glauben, Denken, Handeln.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes. Und heute geht es um ein ziemlich spannendes Thema, ein grundlegendes Thema: Sühne. Sühne. Stolperstein oder Anker des Glaubens. Da werde ich mich heute drüber unterhalten mit zwei super kompetenten Kollegen. Und ich bin so heilfroh, dass ihr da seid und ich nicht alleine hier sitze. Ich begrüße ganz herzlich einmal Carsten Clausen, Professor für Neues Testament bei uns an der Hochschule, und Maximilian Zimmermann, Professor für Systematische Theologie bei uns hier in Elztal. Herzlich willkommen.
Danke.
Dankeschön.
Ja, Sühne, Stolperstein oder Anker des Glaubens. Es ist ein umstrittenes Thema. Wir haben uns gesagt, wir stellen uns dem jetzt mal. Wir sind ja nicht die Ersten und wir reden auch nicht in einen luftleeren Raum hinein. Es gibt eine Diskussion auch in unserer Kirche und wir haben gesagt, wir wollen uns nochmal hinsetzen und ein paar Schneisen schlagen zu diesem wichtigen Thema. Wir wollen auch die Dinge jetzt nicht einfach festzurren, sondern wir wollen ein paar kritische Anfragen auch in die Waagschale werfen, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu ermöglichen, sich selbst ein Bild zu machen und ein bisschen Orientierung zu geben. Und deswegen legen wir auch gleich mal los. Lehne mich nochmal so zurück innerlich und bevor wir so in die tieferen Zusammenhänge gehen, einen Schritt zurücktreten und mal fragen: Sühne, was ist denn das eigentlich? Worum geht's da?
Also wir systematisch theologisch denkenden Menschen versuchen ja immer, die Dinge zusammenzufassen und zu bündeln und auf ein paar Worte zu bringen, aber es ist dann immer die Gefahr gegeben, dass nicht jede Einzelheit und nicht jeder Reichtum der biblischen Texte dann mit zur Sprache kommt. Ich probiere es trotzdem mal, einfach zusammenzufassen, so knapp wie möglich. Also bei Sühne und Sühnetheologie kommt man nicht umhin, mit schwerwiegenden Kategorien umzugehen. Es hat da immer mit Gerechtigkeit und Gericht und Schuld und Leben und Tod und mit all den Dingen zu tun, wenn man über Sühne spricht. Und vielleicht muss man vorausschicken, dass sühnetheologisches Denken erstmal ein feines Gespür für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit hat und für Würde und für Antasten von Würde. Damit meine ich, wenn Ungerechtigkeit geschieht, wenn Leben verletzt wird, wenn Würde verletzt wird, wenn überhaupt Ungerechtes geschieht auf dieser Welt, dann kann Sühne-Denken darüber nicht hinwegschauen, sondern Sühne-Denken möchte Verantwortung sehen von uns Menschen und möchte einen Ausgleich, eine Wiedergutmachung, wie auch immer eine Reaktion auf die Ungerechtigkeit zum Ausdruck bringen. Sühnedenken ist also verankert in einem Denken, das auf Gerechtigkeit achtet, das, wie gesagt, den Geschöpfen und der Schöpfung auch eine Würde zuspricht. Und wenn die verletzt ist, dann kann man da nicht einfach Schwamm drüber machen, sondern da muss was geschehen, da muss eine Reaktion passieren. Das ist mir einfach wichtig, um für mich immer wieder klar zu machen, in welchem Denkrahmen sich Sühne eigentlich bewegt. Und vielleicht als Versuch mal ganz knapp zusammengefasst, was jetzt das Sühnegeschehen an sich ist. Sühne bedeutet, ein schuldbeladener Mensch bekommt eine Chance, ganz neu zu werden, bekommt eine Chance, seine Schuld loszuwerden im positiven Sinne und ganz neu zu werden, auch wenn er selbst gar nicht die Möglichkeit gehabt hätte, diese Schuld von sich aus loszuwerden. Sühne bedeutet, ein schuldbeladener Mensch bekommt die Chance, sich mit einem schuldlosen Leben zu identifizieren, in eins zu setzen. Und dieses schuldlose Leben geht anstelle des schuldbeladenen Menschen in ein Gericht hinein, in ein Todesgericht Gottes. Ich weiß, es klingt drastisch, aber so ist es jetzt erstmal. Und in dieses Todesgericht hinein geht das schuldlose Leben eben anstelle des schuldigen Lebens. Und der Richter und Eigentümer allen Lebens auf diesem Planeten und in diesem Universum, Gott, rechnet dem schuldbeladenen Menschen dieses stellvertretende Gericht zu. Spricht ihm, dem schuldbeladenen Menschen, also einen Freispruch in dem Sinne zu, dass er sagt: Ich habe dieses schuldlose Leben jetzt an deiner Stelle in das Gericht gehen sehen und deswegen bist du frei. Der schuldbeladene Mensch guckt sich das nicht entspannt von der Seite an und sagt: Danke, schuldloses Leben, dass du das für mich getan hast, sondern der ist damit drin. In dem Sinne, er hat sich ja vorher identifiziert mit diesem schuldlosen Leben Und es steht also dann nicht unbeteiligt daneben, sondern der wird als im geistlichen Sinne oder im übertragenen Sinne, der ist mit drin in diesem Weg durch das Todesgericht, durch das das andere Leben für ihn geht. Also der steht da nicht und sagt, danke, damit habe ich nichts mehr zu tun, sondern der ist da zutiefst involviert, auch wenn er zugleich am Ende als ganz neuer, befreiter Mensch am Ende dieses Vorgangs steht.
Ich würde für mich schon mittendrin, genau, ich wollte dich nochmal fragen, ob du magst du irgendwas daneben legen, noch aus deiner Perspektive, Carsten?
Ich würde für mich nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und würde noch gar nicht so schnell zur Sühne-Theologie gehen wollen. Da kommen wir hinten auch ausführlich heute noch. Ich würde sagen, Sühne ist erstmal sowas wie ein rituelles Korrekturverfahren, ein rituelles Reparaturverfahren in einem gestörten Gottesverhältnis. Also da ist ein Mensch, der meint, dass sein Verhältnis zu einem Gott oder zu mehreren Göttern in der Antike ist das ja ganz breit auch belegt, Sühne-Theologie, der einfach mal schaut, wie kriege ich einen Gott, der mir wohlgesonnen ist. Und dieser Mensch hat Angst vor einem zornigen Gott. Der weiß das gar nicht so genau, aber der hat Angst davor und jetzt muss er was leisten, irgendwas tun, damit der Gott entweder nicht zornig wird oder wenn er denkt, er ist schon zornig, dann muss sich das ändern. Und dazu muss der Mensch dann etwas geben, Erhebliches. Und ich glaube, an dieser antiken Vorstellung, die auch in den Quellen, antiken Quellen ganz breit zu finden ist, können wir uns auch nachher gut klar machen, was ist eigentlich das christlich-theologische an der Ecke? Nicht? Denn da ist die entscheidende Frage, wer tut hier eigentlich was? Und mit welchem Effekt? Und wer kommt am Ende verändert raus? Nicht? Wir haben auch Missverständnisse in der Sühne-Theologie. Ist das ein Mensch, der hier vor Gott selber gerecht werden muss? Da sind wir in der Mitte der reformatorischen Diskussion schon. Also ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Rituelle Korrektur, rituelle Reparatur in einem gestörten Gottesverhältnis.
Also man merkt schon, es geht ums Ganze. Um den ganzen Menschen und sein Verhältnis zu Gott. Und wir versuchen das jetzt mal ein bisschen aufzudröseln, würde ich sagen. Der erste Griff geht zur Bibel, finde ich, an der Stelle, dass wir mal gucken, wie redet denn das Neue Testament vom Tod Jesu? Wie wird er gedeutet? Und welche Rolle spielt diese Sühne-Konzeption in der Deutung? Carsten, da bist du jetzt als Neutestamentler gefragt.
Gern Sühne-Theologie als etwas, was herausfordernd ist, weil es von alttestamentlichen und antikjüdischen Voraussetzungen hier gedacht werden muss. So haben die neutestamentlichen Autoren und Autorinnen gedacht. Die kamen von Vorstellungen, die im Jerusalemer Tempel zum Beispiel einen Ort hatten. Und ganz wichtig für die Sühne-Theologie ist die Frage, was passiert einmal im Jahr am großen Versöhnungstag? Sühne-Theologie im Allerheiligsten. Was passierte da genau? Der hohe Priester ging einmal ins Jahr, im Jahr in das Allerheiligste. Levitikus 16 sagt uns da ungefähr, was da passiert ist. Sorgt erstmal dafür, dass da Rauch ist, damit, wenn er Gott sieht, dass er nicht vergeht, das würde er nicht überleben. Und dann streicht er Blut an den Sühnealtar, dann an die Opferplatte, die oben drauf liegt, die Deckplatte, und dann spritzt er das noch 7-mal daran. Das ist eine sehr, sehr fremde Vorstellung. Nicht? Und im ersten Jahrhundert vor 70 war das Allerheiligste schon ganz anders als in Levitikus 16, weil da war keine Bundeslade mehr drin, keine Deckplatte mehr drin, und trotzdem ging der hohe Priester dann noch einmal in die rein und leistete dieses Sühneverfahren, großer Versöhnungstag, Yom Kippur, für das ganze Volk. Einmal im Jahr, ganz regelmäßig. Das ist die Vorstellung, die im Hintergrund steht, wenn wir zum Beispiel Römer 3,15 angucken. Nicht? Das Hilasterion steht dort im Griechischen, der Gnadenthron wird es manchmal übersetzt, oder der Sühnedeckel. Das ist zunächst mal die Vorstellung, die wir bei Sühne-Theologie haben. Und wir haben dann die Sühne-Theologie tatsächlich im Neuen Testament an mehreren Stellen, auch in der Abendmahlsliturgie, in Markus 14 taucht sie auf. Nicht Jesus, der sein Blut gibt für die Sünde. Wir haben sie natürlich auch im Hebräerbrief, wo dann sogar der Jesus als hoher Priester sich selber opfert zur Sühne. Das wären so ein paar Impressionen, die wir im Neuen Testament sühne-theologisch haben.
Du springst einfach rein, ja, wenn du da auch noch was beilegen willst. Ich würde nochmal zurückfragen, also du hast jetzt schon ein paar Stränge genannt. Es geht um den Kultus und sehr fremde Dinge. Es geht aber auch um Abendmahl. Es gibt verschiedene Motive, die da reinspielen. Gibt es auch noch im Neuen Testament ganz andere Deutungen, die ganz ohne Sühne auskommen, wo man sagt, da wird anders mit dem Tod Jesu umgegangen?
Ja, ich gehe noch mal ganz, ganz weit zurück. Nicht? Zunächst mal, das fällt ja alles nicht so plötzlich vom Himmel, als Jesus gekreuzigt wird. Sondern wenn wir uns die Texte angucken, dann entdecken wir erstmal Markus 16, Vers 8. Da sind so ein paar Frauen, die sehen das leere Grab, sind da reingegangen, haben irgendjemanden gehört, einen Jüngling, der ihnen was erzählt hat. Und dann laufen die ganz schnell weg und sind entsetzt. Also am Anfang steht nicht die Sühnetheologie, sondern das blanke Entsetzen. Und wenn wir uns so einen Text angucken wie am Anfang von Johannes 21, Vers 2, da sitzen so 7 Jünger beisammen, Petrus ist auch dabei. Da ist ja schon ganz viel passiert. Nicht? Leeres Grab ist schon da, Erscheinung vor den 11 Leuten ist schon da, Erscheinung dann vor Thomas ist da. Und dann sitzen die zusammen und sagen, ja, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt fischen, sagt Petrus, und dann ziehen sie los. Ne, zurück auf los, fangen da wieder an, wo sie denken, dass es klappt, und es klappt nicht. Und dann taucht erst auf, nach mehreren Schritten Jesus, der Auferstandene, und dann läuft die Geschichte erst richtig. Ganz ähnlich wie in 1. Korinther 15, 3 bis 5, nicht, wo einfach die Auferstehungszeugen eigentlich am Anfang stehen. Also am Anfang erstmal gar nicht die große Geschichte, sondern auch Missdeutung. Das Grab ist leer, weil die Jünger den Leichnam geklaut haben. Steht im Neuen Testament, als Vorwurf an das frühe Christentum. Nicht? Auch das etwas. Oder die alte Bezeugung aus Deuteronomium 21, 23. Wer am Kreuze hängt, wer am Holze hängt, der ist verflucht. Das ist eine ganz, ganz frühe Deutung. Und Paulus greift die auf und sagt, ja, ganz genau. Wer am Kreuz hängt, ist verflucht. Um euret, um unseret Willen ist der verflucht und hat die Sünde mitgenommen, diesen Fluch, und damit ist die weg. Also damit fangen wir praktisch an, nicht? Dass sich etwas überhaupt erst entwickelt. Und das dauert auch eine ganze Weile, bis sich das zu größeren Modellen herausschält. Wo kommen diese Sachen her? Ja, wir nehmen und hoffen an durch die Leitung des Heiligen Geistes. Ja, durchaus. Aber natürlich auch durch alttestamentliche Texte. Nicht? Wir sind dann sehr schnell bei Jesaja 53, dem vierten Gottesknechtslied. Nicht? Der Text, der im Neuen Testament vom Alten her am stärksten gewirkt hat. Nicht? Dass da eine Gestalt ist, die für die Sünde der vielen eintritt. Existenzstellvertretung ist das Wort, auf das man da zielen kann. Also da tritt jemand ein und da ist dann schon so ein Prozess am Werden. Dann auch natürlich noch Lösegeldvorstellung. Jemand kann für einen anderen Menschen ein Lösegeld geben, damit die Person aus einer todeswürdigen, todesbedrohten Situation rauskommt. Nicht Johannes 10, 45. Jesus ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben für die unübersehbar vielen. Also das sind andere Vorstellungen, die da sind. Wir haben auch griechische Einflüsse, zum Beispiel Jesus, der sein Leben gibt für seine Freunde im Johannesevangelium. Ich kann mal auch fragen, ist das nicht auch ein Versuch zu erklären? Plötzlich sind das Menschen, die als Freunde bezeichnet werden. Bei Paulus steht, dass er sein Leben gab, als wir noch Sünder waren. Ein echter Gegensatz. Also ich habe mal so ein bisschen so einen Blumenstrauß hier aufgemacht. Da ist erstmal eine ganze Menge zu sehen, was sich entwickelt, was sich langsam auch herausschält und wo dann Leute aber doch ziemlich zentral sagen, da ist etwas passiert, was für mein Leben von enormer Bedeutung ist. Nicht? Da ist jemand gestorben für mich. Und da sind wir dann ja auch bei der Bekenntnisbildung, die wir heute haben. Jesus Christus gestorben für mich. Und hinter diesen wenigen und einfach aussehenden Worten steckt dann doch eine ganze Menge Theologie.
Also dann ist das schon ein Prozess, der nicht zufällig ist, sondern der sozusagen in diesem ganzen Geschehen angelegt ist, dass der auf diese Deutung auch zuläuft, würdet ihr das so sagen? Oder würdet ihr sagen, naja, das ist halt eine theologische Ausdrucksform unter anderen? Oder kann man das gewichten? Oder sollte man das vielleicht nicht?
Ich finde, man kann das durchaus gewichten. Und zwar von dem Gedanken her, was da eben an Inhalten drinsteckt in diesem Sühnegedanken. Und ja, wie schon mit meinem schwerwiegenden Einsatz am Anfang. Also das sind eben große theologische Kategorien, große Aussagen, große Inhalte, die da im Raum stehen durch die Sühnetheologie und vielleicht sogar auch wirklich Kerninhalte oder der Kerninhalt von Evangelium in dem Sinne, dass hier auf eine ganz besondere Art und Weise mit menschlichem Leben, das meine ich jetzt im positiven Sinne, umgegangen wird von Gottes Seite aus. Und man kann Sühnetheologie verstehen als ja auch das Zusammenbringen wirklich von einem ganz großen Nein Gottes zur Sünde und zur Schuld und von einem gleichzeitigen ganz tiefgreifenden Ja Gottes zu dem Menschen, zu seinem Geschöpf, den er aus dieser Sünde, aus dieser Schuld befreit. Sühnetheologie und dieser Stellvertretungsvorgang, diese Existenzstellvertretung, dass da jemand aus Verstrickung sich auf diesen Vorgang beziehen darf, das ist schon gewaltiges und da passieren schon keine nebensächlichen Vorgänge. Von daher würde ich das durchaus so skizzieren, dass wir hier am Zentrum sind und am Pulsschlag des Evangeliums.
Also den Begriff würde ich gerne nochmal einhaken. Existenzstellvertretung. Das ist ein langes deutsches Wort. Wir Deutschen machen ja gerne lange, lange Begriffe, werfen die Amis uns immer vor oder lächeln so. Existenzstellvertretung. Was heißt das? Warum ist das Zentrum vielleicht sogar des Ganzen?
Warum ist das Zentrum? Also ich versuche auch in Lehrveranstaltungen manchmal das durch Kontraste klar zu machen, nicht? Und eine meiner wirklich simplen Lieblingsgeschichten dazu ist, jemand geht in eine Kneipe, trinkt 2, 3 Bier und merkt am Ende, er kann nicht zahlen. Und dann kommt irgendjemand vorbei, den er kennt oder nicht kennt, und der zahlt einfach für ihn. Das ist nicht Existenzstellvertretung, denn das Geschehen ist völlig kontingent und freundlich, aber da könnte auch fast jeder andere kommen. Nicht, was hier die Sache ist, ist, jemand ist des Todes würdig und kommt da auch nicht raus, hat keine Chance. Und da gibt es auch keinen anderen Menschen, der einfach jetzt reingehen kann und sagen kann, hey, ich zahle das mal für dich. Das funktioniert nicht, sondern am Ende ist mindestens einer tot und nicht wieder auferstanden. Das Geschehen, das wir hier vor Augen haben, ist, da tritt jemand rein, nicht nur für einen Menschen, sondern eigentlich für alle Menschen, nicht Jesus Christus, der für alle Menschen am Kreuz gestorben ist, tritt ein in deren Existenzverfallenheit, Bedrohtheit, in deren Todeswürdigkeit und sagt, ja, ich gehe da rein, damit du lebst. Und wird dann von Gott, seinem Vater selbst, auch wieder aus dem Grab rausgeholt und lebt auch. Nicht, also am Ende sehen wir, als Ziel dieser Existenzstellvertretung ist Leben in größter Bandbreite da, über den Tod hinaus.
Und in der Tat ist es tatsächlich kein bloßes Schuldabladen, was mit Sühne und Stellvertretung gemeint ist. Also einfach nur das Schuldpäckchen loswerden, sondern es geht da wirklich um die ganze Person. Darum, Sühnentheologie, ich sag mal so, stellt die Person in dem Sinne in Frage, dass sie Ungerechtigkeit und Schuld in Frage stellt, radikal. Und gleichzeitig führt Sühnetheologie eben auf diesen Weg der grundsätzlichen radikalen Erneuerung und Befreiung desjenigen, der sich da in Schuld verstrickt hat. Und die beiden Kernworte, und wir haben sie ja immer jetzt schon wieder umkreist, ich habe sie von Ottfried Hofius gelernt, sind Identifikation und eben Stellvertretung. Also da identifiziert sich jemand, der ein so schwerwiegendes Problem hat, dass er damit selbst nicht klarkommt und auch nicht frei wird aus eigenen Kräften davon, identifiziert sich mit einem anderen Leben, das dann eben einen Weg für ihn geht. Und dieser Weg führt am Ende in die Freiheit, aber eben vorher durch schwerwiegendes, gerechtes Gericht hindurch. Es geht nicht um irgendwelche martialischen Freuden an Grausamkeiten, sondern es geht um gerechtes Gericht in dem Sinne, dass einer Ungerechtigkeit, die geschehen ist, da muss Verantwortung geschehen. Und in dem Sinne, ja, ist es eine, kann es von den Inhalten, die da verhandelt werden, das klingt jetzt so technisch, kann es irgendwie gar keine Nebensache sein, sondern muss irgendwo im Zentrum unseres Glaubens angesiedelt sein. Es geht um nicht weniger als um die ganze Person eines Menschen, die schuldverstrickt ist. Es geht um nicht weniger als die ganze Neuwerdung eines Menschen, der in Schuld verstrickt war. Und es geht darum, dass Gott da nicht nur mächtig seine Finger mit im Spiel hat, sondern da selbst mit drin ist.
Aber damit, das wird auch nochmal, finde ich, richtig schön deutlich, es ist auch eine bestimmte Sicht auf den Menschen damit verbunden. Also, und zwar eine, die sagt, der Mensch ist Sünder, er hat Schuld, das habt ihr jetzt so selbstverständlich gesagt.
Ja. Ja, genau, erst zunächst mal von Gottes Ferne bedroht, nicht? Also Sünde als Entfremdung von Gott. Ja. Nicht? Da ist so ein richtiger Graben dazwischen. Und das kann ja unheimlich viele Dimensionen haben. Also wir konzentrieren uns heute ganz bewusst auf das Kreuz und die Auferstehung. Und das ist richtig so. Aber man kann auch noch mal kurz schauen, das hat ja auch einen Anfahrtsweg, das Ganze, durch die Evangelien hindurch. Na, dass man sagen muss, okay, da trifft Jesus ja auch auf Menschen, die vom Tod bedroht sind, entweder weil sie krank sind oder weil irgendwelche Dämonen sie zum Wahnsinn treiben oder weil sie auch schon verstorben sind, Lazarus und Jairus Töchterlein. Ne? Also da gibt es ja immer wieder auch schon die Situation, dass Leben manchmal maximal bedroht ist und wo Jesus dann auch Menschen aus solcher Bedrohung in seiner eigenen irdischen Zeit schon rausholt. Das heißt, das Kreuz ist sowas wie der Höhepunkt und aber auch der Punkt, wo dann etwas ein für alle Mal gilt, wo Leben ein für alle Mal geöffnet ist in Ewigkeit. Nicht, aber die Anfahrtschneise, die Rampe dahin ist, finde ich, sehr beeindruckend. Und ich glaube, wir sollten nicht vergessen, dass auch Jesus in irdischer Zeit schon eine ganze Menge angedeutet hat, wie es denn aussieht auf dem Weg zum Kreuz. Und das kam dann doch für alle sehr überraschend, für seine Jünger und Jüngerinnen, klar. Aber der Anfahrtsweg ist, glaube ich, echt beeindruckend.
Magst du noch? Ja, und wenn wir jetzt Schuld und Sünde meinen, also wie gesagt, das Ganze findet vor dem Hintergrund statt, dass da einfach auch Ungerechtigkeit sehr ernst genommen wird. Ja. Schuldverstrickung, eine Situation, aus der ich selber nicht rauskomme. Und gleichzeitig auch, also so die mithöchsten Gebote oder das höchste Gebot in der Heiligen Schrift ist, du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen, mit allem, was du bist und hast, sage ich jetzt mal mit eigenen Worten, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich kann immer nur von mir persönlich sprechen, da bin ich meilenweit davon entfernt, von dieser Zielvorgabe. Und es mag durchaus sein, und das möchte ich mir auch von der Sühnetheologie und vom Evangelium sagen lassen, dass das ganz schön schwerwiegend ist, dass ich da so chronisch meilenweit hinter zurückbleibe, hinter dieser Zielvorgabe, Gott mit ganzem Herzen, mit allem, was ich bin, zu lieben und meinen Nächsten wie mich selbst. Und da würde ich sagen, kommt Sühnetheologie, wie sie sich im ersten Bund vorbereitet, wie sie sich im ersten Bund entfaltet, wie sie im zweiten Bund, im Neuen Testament dann sich weiterentwickelt, da kommt die schon rein und hat eine Botschaft reinzusprechen. Und ja, die sagt was aus über unseren Menschen, über unser Menschenbild, über uns als Menschen, über unseren Zustand. Und das ist gar nicht so wenig schwerwiegend, was sie da sagt.
Spannend. Also für mich wird jetzt schon klar, warum das Ganze theologisch unverzichtbar ist. Vielleicht machen wir es mal so, dass wir so ein paar kritische Einsprüche hören, denn die gibt es ja. Es gibt natürlich auch Leute, die das stramm verfechten. Man spürt euch ab, ihr legt das stark in die Waagschale und das ist auch, denke ich, so, wird deutlich, wo so eure Sicht auch ist. Aber ich will mal die Einsprüche reinbringen. Vielleicht können wir das dann noch ein bisschen vertiefen. So einer der Einsprüche, der mir begegnet gegen das Sühnekonzept, der lautet: Braucht Gott das? Wozu denn überhaupt? Also macht das irgendwas mit Gott? Braucht er das womöglich? Besänftigt den das oder so? Wie würdet ihr darauf reagieren?
Ganz spontan, nö. Gott braucht es nicht. Ja. Gott könnte auch ganz gut ohne diese Geschichte. Wer das braucht, sind wir Menschen. Na, ganz klar, weil wie Max eben beschrieben hat, wir sind da echt in einer schwierigen Situation als Menschen. Und wir können das ja vor Augen halten, nicht? Und bei der Gottesliebe, das kann auch sehr abstrakt sein. Bei der Nächstenliebe sagt man, naja, mein Nachbar ist eigentlich ganz nett. Nicht bei der Selbstliebe denkt man, ja, das ist ja auch möglich meistens. Aber bei der Feindesliebe spätestens merkt man, das funktioniert nicht gut, nicht? Das hat doch seine Grenzen und das auch sehr schnell. Das heißt, wir können uns ziemlich schnell klar machen, das, was da in der Bergpredigt steht, ist unendlich wertvoll. Aber ich merke dann auch ganz schnell, das kriege ich nicht hin. Ich brauche da was, nicht? Und meine Gottesbeziehung ist erstmal grundlegend gestört, ohne dass wir über das Kreuz schon geredet hätten. Na, wenn wir dann darüber reden, dann kommen wir genau zur Beseitigung der Störung.
Ich bin da ganz bei dir, Carsten, und gehe vielleicht noch einen kleinen Schritt weiter. Also in der Tat, was Gott braucht, wer weiß das schon? Das ist irgendwie immer ja auch ein Stück weit Spekulation. Wir können irgendwie immer nur so viel von ihm wissen, wie er uns gegenüber von sich selbst erschließt. Also wir brauchen es ganz, ganz definitiv. Und ich gehe vielleicht sogar, wage mich noch einen kleinen Schritt weiter und sage, und ich glaube, so wie ich die Schrift verstehe, die Heilige Schrift, braucht es unsere Gottesbeziehung. Also da ist ein Strang, der sich durch die gesamte Heilige Schrift zieht, wie Gott da mit seinen Menschen unterwegs ist, mit allen Höhen und Tiefen. Und ich glaube, die Beziehung zu ihm und unsere Beziehung zu ihm, die braucht es auch. Ich glaube also schon, dass sich da Realität verändert hat durch dieses Sühnegeschehen am Kreuz, dass sich Beziehung zwischen Menschheit und Gott tatsächlich real verändert hat. Würde aber eben auch sagen, ob Gott das an und für sich braucht, für sich, da wären wir im Bereich der Spekulation, keine Ahnung. Und es gab eben Ansätze in der Theologiegeschichte, die haben zumindest den Eindruck vermittelt, als würde Gott das brauchen. Da ist dieser berühmte Name Anselm von Canterbury, der viel wahnsinnig Hilfreiches gesagt hat, theologisch, der auch die biblische Sühnetheologie für seine Zeit sehr, sehr hilfreich formuliert hat, aber der eben Motive genutzt hat, die missverständlich sind. Und von seinen Motiven, der Genugtuung, der Satisfaktio, der Bezahlung und all dem, von seinen Motiven, die er genutzt hat, könnte man auf den Gedanken kommen, da ist also der liebe Jesus und der besänftigt durch sein Opfer den schnaubend zornigen Gott im Himmel. Das hat so selbst Canterbury überhaupt nicht gemeint. Aber so kann es rüberkommen, wenn man seinen Gedanken und seinen Motiven folgt. Und da, denke ich, muss man gerade auch von der biblischen Sühnetheologie Nein sagen. Mhm. Es geht nicht darum, dass der liebe Sohn den schnaubend zornigen Vater besänftigt, sondern Gott selbst ist in diesem Geschehen drin. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst in diesem Geschehen. Der ist also nicht der empfangende, böse, schnaubend Zornige, sondern er ist der Erlösende, der versöhnende Gott, der in diesem Christus ist. Und das ist auf jeden Fall festzuhalten, um nicht in ein Missverständnis zu gelangen, dass der Mensch hier, so hat Carsten auch am Anfang schon zu Recht darauf hingewiesen, es geht nicht darum, dass der Mensch hier irgendwie ein Opfer bringt, sondern Gott ist in diesem Vorgang selbst drin.
Aber das ist ein hartnäckiges Missverständnis, ne? Das begegnet ja bis in Texte, also Liedtexte hinein und wird auch immer wieder als Vorwurf gebracht. Mhm. Auch wenn es gar nicht so der schnaubende Gott, aber irgendwie, da muss was wieder gut gemacht werden. Ja. Ne? Gott wurde beleidigt oder so.
Ja, er ist zornig, nicht? Und da ist sicher auch was biblisch dran. Er ist zornig da, wo Ungerechtigkeit einfach da ist. Ja. Nicht? Und wir können ja auch vor der Tagesschau sitzen abends und können sagen, hey, da bin ich jetzt aber auch zornig, weil da passiert unheimlich viel Ungerechtes in dieser Welt und da leiden Menschen unheimliche Qualen. Die andere Seite dessen ist tatsächlich Gottes Liebe. Und wenn wir überhaupt mit der Frage weiterkommen, braucht Gott das? Dann könnte man sagen, ja, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle Menschen gerettet werden. Also aus der Frage der Offenbarung würde Gott sagen, ja, ich brauche das dann schon aufgrund, weil ich ein liebender Gott bin. Und weil der Zorn nicht ein unberechenbarer, beliebiger Zorn ist, sondern weil ich in meiner Selbstfestlegung einfach ein liebender Gott bin. Ja. Nicht? Und da kommen wir dann nochmal ganz anders in die Geschichte rein, weil dann auch nichts besänftigt werden muss, sondern dann ist die Liebe das Primäre und die ist allemal ausreichend, um das gut zu machen, was da kaputt ist.
Es hat mit dem Gottesbild zu tun und der zweite kritische Einwand bezieht sich, soweit er mir begegnet jedenfalls, bezieht sich auf das Blut. Und Blut ist ja etwas, was wir mit Gewalt verbinden, mit Grausamkeit. Du hast vorhin auch erzählt, da von diesem Sühneritus im Alten Testament, da wird Blut gespritzt und so und boah, da gehen ja alle Antennen hoch. Was hat es mit dem Blut auf sich? Wie ist das zu verstehen, zu deuten?
Ja, das hat viel damit zu tun, wie wir einfach Blut überhaupt heute erleben. Nicht? Also wenn ich an Blut denke, dann denke ich sofort an irgendeinen Verkehrsunfall oder ich denke an irgendeinen Krimi im Fernsehen, wo irgendwo rote Flüssigkeit am Boden schwimmt. Nicht? Das sind ja scheußliche Bilder und natürlich kann man die auch in der Tagesschau haben. Das ist ja alles nicht schön. Blut im biblischen Sinne ist einfach der Sitz des Lebens. Und ich persönlich komme mit dieser Begrifflichkeit dann ganz gut klar, wenn ich Blut durch Leben ersetze. Und das funktioniert für ganz, ganz viele Stellen. Wenn ich also sage, Jesus hat sein teures Blut gegeben, dann ist das schon sehr sakrale Sprache. Wenn ich sage, er hat sein Leben gegeben, dann ist das etwas, wo ich was mit anfangen kann. Nicht, also ich übersetze mir das. Und wenn man doch einen Bildkontext will, dann bin ich am ehesten bei Blutspende hängen geblieben. Nicht, dass also jemand wirklich auch von seinem eigenen Blut gibt, dabei nicht ums Leben kommt, nein. Mhm. Aber jemand anders etwas Gutes tut, der möglicherweise auch nur gerade deswegen überlebt. Also das wäre eine Situation, wo ich denke, da ist Blut etwas unglaublich Positives und Heilsames und oft auch Lebensrettendes. Das hat eine begrenzte Metaphorik, ich weiß. Das ist noch nicht das, was wir mit dem Kreuzestod verbinden. Aber wie gesagt, wenn ich Blut durch Leben ersetze, komme ich recht weit.
Und so wie wir auch eingesetzt haben hier mit unserem Podcast, und ums Leben geht es eben ständig in diesen Fragen. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass sich schuldbeladenes Leben verbinden darf, sich identifizieren darf mit schuldlosem Leben, das einen Weg stellvertretend dann gibt, dann sind wir bei Blut und Leben eben ganz nah an diesem Thema dran. Und von daher, ich denke auch, das ist ganz stark auch kulturell bedingt. Blut kommt eben außer in diesen Extremsituationen, zumindest in unserem Kulturkreis, nicht mehr so häufig im Alltag vor. Das hat auch einfach damit zu tun, dass wir unsere Fleisch- und Wurstwaren irgendwo kaufen, wenn wir sie denn kaufen, und nicht mehr da involviert sind, ja, selber mit in der, auf der Produktionsseite zu stehen, sozusagen.
In Württemberg, wo ich studiert hatte, da gab es noch Blutwurstsalat. So, genau. Da hat man noch so ein Überbleibsel davon. Nochmal zurück, ganz im Ernst. Diese Spur, Blut durch Leben zu ersetzen, finde ich, verweist ja auch nochmal darauf, dass es mit dem Tod Jesu nicht aus ist. Die Geschichte ist nicht vorbei, sondern er dringt ja selber durch zum Leben. Hat das da auch mit zu tun, diese Verbindung von Tod und Auferstehung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja versucht, auch ein bisschen darauf hinzuweisen. Eigentlich kommt die Geschichte im Neuen Testament erst so richtig ins Laufen mit den Auferstehungserscheinungen. Mhm. Dass Menschen Erfahrungen machen, nicht? Paulus erzählt erst mal unter 500 Leuten auf einmal. Wir haben keine Ahnung, was für eine Geschichte das ist. Wir haben nur diese Informationen. Aber viele Leute haben ihn gesehen und damit Visionen gehabt, damit erfahren, der ist auferstanden, den hat Gott aus dem Grabe rausgeholt. Das heißt, es fängt eigentlich alles mit Auferstehung und mit Erfahrung auch von Leben an. Nicht? Von daher würde ich es auf jeden Fall zusammenhalten und würde auch vorsichtig sagen, dass unsere reformatorische Theologie an der Stelle manchmal als Kreuzestheologie auch eine gewisse Einseitigkeit hat. Nicht? Also ich bin aus voller Überzeugung Kreuzestheologe, das ist jetzt nicht das Problem, aber zu sagen, ohne Auferstehung, nein, die Auferstehung muss unbedingt dazu. Ganz bildlich gesprochen, man kann keinen Karfreitagsgottesdienst haben, ohne an Ostern zu denken. Man kann nicht für einen Moment sagen, jetzt stellen wir uns mal vor, er würde nicht auferstehen am Karfreitagmorgen. Ja. Das geht nicht, sondern die Auferstehung ist ja immer schon Teil unseres Glaubens, unserer Erfahrung, unserer Wirklichkeitswahrnehmung. Von daher würde ich das auf jeden Fall zusammenhalten. Und das hätte für mich zum Beispiel auch Konsequenzen zur Frage hin, wie feiern wir eigentlich zusammen Abendmahl? Nicht, das hat ja auch so etwas, also aus meiner Jugend erinnere ich mich, da waren das immer so meistens Männer, manchmal auch Frauen davon, in schwarzen Anzügen, schwarzen Kostümen. Und das hatte immer und hat auch heute manchmal noch sowas von einer Trauerfeier. Also die Bildhaftigkeit des Todes hat man da schnell und natürlich bekommt man eine rote Flüssigkeit, Wein oder Traubensaft. Nicht, das ist aber auch nicht das Zwingende, sondern wir haben auch schon in der alten Kirche die Vorstellung, dass das Abendmahl eine Speisung auf dem Weg zur Ewigkeit ist. So was wie ein Reiseproviant, den man da mitgeteilt bekommt. Man bekommt noch mal was zu essen auf dem Weg zur Ewigkeit. Und das finde ich eine sehr wertvolle Hilfestellung, zu sagen, ja, das bleibt ja nicht im Grab, es bleibt ja nicht beim Tod, sondern es geht ins Leben und da muss es auch hin und auf dem Weg zum Leben muss man was essen. Und wenn ich noch sagen darf, 1. Korinther 11, die haben sehr viel mehr gegessen als wir am Abendmahl. Ich finde auch, das ist etwas für unsere Gemeinden sehr Fruchtbares. Bei internationalen Gemeinden sehe ich das viel häufiger, dass die kräftig auch zusammen essen. Ich glaube, auch da passiert etwas von der Gemeinschaft, die wir als Christen und Christinnen miteinander feiern sollen.
Das ist auch eine interessante Perspektive, ja. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Es gibt noch so einen Einwand, der führt dann zu dem Punkt oder zu der Frage, wie macht man das eigentlich Menschen heute plausibel? Also wir sind Theologen, wir haben das studiert, wir sind mit den Begriffen vertraut. Sie leuchten auch ein. Man merkt, es geht ums Ganze, es geht ums Leben, es geht um Schuld, es geht um die Frage Verfehlung oder Gelingen von Leben. Und trotzdem ist es sehr voraussetzungsreich. Und ich habe mich gefragt, wie macht man das Menschen heute plausibel? Wir sitzen hier in Elztal und um uns herum sind, ich glaube, 80% Konfessionslose. Die haben das schon gelernt, so sagt man hier mittlerweile, zweite oder dritte Generation. Wie erklärt man denen das, wenn jemand sagt, für mich gestorben, also hätte nicht sein müssen, ja, wegen mir nicht? Also so wie, wo würdet ihr da ansetzen, das plausibel zu machen? Was erscheint euch heute in einem endchristlichen Kontext? So, was ist die Sache, die man rüberretten muss? Oder also rüberretten ist vielleicht schon so, aber wie kann man es plausibel machen?
Also ich glaube insgesamt, wie man ja merkt, so in zwei, drei Sätzen ist das schwer zu erklären, aber für mich wäre der Ansatz immer erstmal mit den Menschen im Leben unterwegs zu sein. Und ich glaube, die Lebenserfahrung, die kann ja jedem früher oder später einleuchten, dass es Lebenssituationen gibt, in denen man sich so in Sackgassen verstrickt hat und verheddert hat, dass man nicht mehr aus ihnen rauskommt. Überhaupt, also ich finde es großartig in meinem Computerprogramm, in meinem Textverarbeitungsprogramm, dass ich immer wieder auf die Rückgängig-Taste schalten kann, wenn ich was falsch gemacht habe. Diese Rückgängig-Taste suche ich seit langem in meinem Leben und finde sie nicht. Sie gibt es nicht, sondern von Tag zu Tag lebe ich einen Tag um den anderen weiter und manche Dinge sind gut und manche sind schlecht und vieles kann ich einfach nicht mehr ändern. Das heißt, Tag um Tag entsteht da auch ein Lebensweg, der gut ist und der schlecht ist und vieles an dem Schlechten kann ich nicht mehr ändern und da sind Spuren, die sind gelegt und da komme ich einfach nicht mehr raus. So, jetzt gibt es dafür ganz kleine und harmlose Lebensbeispiele, es gibt aber auch drastische Lebensbeispiele von Menschen und Menschheit, die einfach Dinge tun, die sind nicht mehr reversibel, die kannst du nicht mehr rückgängig machen und da musst du irgendwie damit umgehen. Und ich würde immer an diesen Lebensrealitäten ansetzen, mir dann aber schon auch wirklich Zeit nehmen. Ich finde, man muss sich das ja selbst erstmal erklären, was das bedeutet mit der Sühne. Und dann aber auch in Gemeinschaft, vielleicht ist dafür Kirche auch ganz wesentlich, in Gemeinschaft unterwegs sein und sich das selbst und anderen immer wieder neu erklären, was bedeutet jetzt dieses großartige Angebot Gottes, jetzt sage ich mal ganz platt, dass uns da in der Sühne entgegenkommt, dass da ein sehr klares Nein zu dem Ungerechten ist und ein riesiges, großes, gnädiges Ja zu dem Menschen, für den Gott sich selbst dahin gibt. Und dann vielleicht sind das so kleine Fünkchen, die entstehen und ein spurweises Verständnis. Genauso geht es mir persönlich ehrlich gesagt auch immer wieder, dass ich es wieder immer wieder neu mir durchbuchstabieren muss. Das bedeutet es einfach. Was bedeutet das eigentlich? Aber ich glaube, dass das menschliche Leben da schon irgendwie auch Bände spricht und dass das uns einfach gut tut, als Menschen zu hören, dass es Neuanfänge gibt in einem Leben, in dem es keine Rückgängigtaste gibt.
Ja, und ich glaube, da sind wir mit der Kernkompetenz von gelingender christlicher Gemeinde unterwegs. Nicht? Ich fange jetzt nicht an zu jammern, wo das manchmal auch nicht klappt, das gibt es ja auch. Aber zu sagen, da gibt es Menschen, die auch Schweres erlebt haben, die auch Fehler gemacht haben, aber die damit umgehen können, in dem Sinne, sie wissen, dass ihnen vergeben ist. Mhm. Sie wissen, dass sie nochmal neu anfangen konnten. Nicht? Und ich habe da aus meiner Biografie sehr beeindruckende Leute vor Augen, die genau das erlebt haben und gesagt haben, ich kann hier ehrlich erzählen, was ich da auch gemacht habe und was da schiefgelaufen ist, was an Versagen auch da ist. Das ist etwas, was ich sagen darf, was in unserer Welt doch eigentlich sehr knapp geworden ist. Mhm. Also kein Politiker kann sich doch vor die Kamera stellen und sagen, ich habe da heute wieder so viel falsch gemacht, das wollte ich euch nochmal erzählen, nicht, dann ist er oder sie nicht mehr lange Politiker. Aber wenn Gemeinde dieser Ort genau aus der Vergebung her sein kann, wo Leute sagen können, hey, ich weiß, dass ich einen gnädigen und barmherzigen Gott habe und darum kann ich jetzt auch mit mir gnädig und barmherzig sein und auch mit dir, lieber Mensch neben mir, kann ich das auch und ich kann mir das anhören und ich kann deinen Schmerz auch teilen, aber ich weiß auch, du darfst nochmal neu anfangen. Das wäre der Einstieg. Also ich würde bei den Wirkungen der Sühne-Theologie anfangen. Ich würde nicht anfangen bei der hohen Theologie, die wir heute auch versucht haben. Das wäre ein sehr schwieriger Einstieg. Da bräuchte man auch eine Menge Zeit. Nicht? Wir haben heute uns mal ein bisschen Zeit genommen. In meiner Lehrveranstaltung habe ich jedes Wintersemester in der Theologievorlesung zwei Doppelsitzungen, also zweimal zwei Stunden, zweimal 90 Minuten. Das tut gut, da auch Zeit zu haben. Das habe ich bei einer Tasse Kaffee nach einem Gottesdienst oder so erstmal nicht, wenn da mal jemand reinschaut, sondern dann höre ich mir die Geschichte an, die Menschen auch belastet und sage, ja, ich höre das und das ist schlimm, aber ich kann dir sagen, es gibt da auch einen Weg.
Das finde ich ein schönes Stichwort Wirkung. Und kannst du da nochmal ein Beispiel nennen, wo was für dich für. Du hast ja schon, ne, mit Vergebung.
Ja, ja. Also für meine Theologie ist Gnade so ein extrem wichtiger Begriff. Das ist ja noch so ein altertümlicher Begriff, genauso wie Sühne, nicht? Gnade als ein Begriff, der mir sagt, ich werde nicht definiert ultimativ durch meine Leistungen. Ich werde nicht definiert auch durch mein Versagen, sondern ich werde definiert vom Kreuz her, von dem, dass Gott mich liebt, dass er mir das in Jesus gezeigt hat. Das ist das, was mein Leben ausmacht an der Stelle. Das ist die Wirkung von Sühne-Theologie in meinem Leben.
Das ist ja persönlich. Hast du auch so eine, du hast eben schon gesagt, mit der nicht vorhandenen Rückspultaste, was es für dich persönlich bedeutet?
Ja, ich kann da nicht mehr viel mehr Neues dazu sagen, als dass für mich gerade dieses Wunder, klingt jetzt so pathetisch, aber dieses Wunderbare der Sühne-Theologie, dass Neuanfang inmitten gelebten Lebens möglich ist und auch inmitten verlebten Lebens, dass da Neuanfang möglich ist. Und für mich kommt es auch, wenn es nicht alleine diese Botschaft hat, für mich kommt es auch in unseren Taufen, in unseren Kirchen immer wieder wunderschön zum Ausdruck. Wir gehen da sozusagen, indem wir uns mit, gemäß Römer 6, mit dem Sterben und Auferstehen Jesu Christi verbinden, durch den Glauben und dann auch durch die Taufe, gehen wir einen Weg mit, den konnte nur Christus für uns gehen. Und da dürfen wir uns einhaken, noch viel mehr, wir dürfen da einsteigen in diesen Weg seines Sterbens und Auferstehens und dürfen da mitgehen und sind da mit drin. Stehen da auch nicht nur distanziert davor, sondern sagen, ich möchte mit dir, Christus, in Zeit und Ewigkeit verbunden sein. Und dieser Vorgang, den wir dann auch immer wieder in unseren Gemeinden sehen, dass Menschen dann in den, wie wir so schön sagen, in den Tod getauft werden, unter Wasser gehen und dann wieder in die Auferstehung rausgezogen werden, aus dem Wasser herausgezogen werden. Allein dieser Vorgang ist für mich so sprechend, da kann man auch immer wieder andocken und sagen, guck mal, da entsteht neues Leben jetzt hier symbolisch vor unseren Augen. Was bedeutet das eigentlich? Also da kommt es für mich immer wieder sehr sinnenfällig zum Ausdruck.
Neuanfang inmitten gelebten und verlebten Lebens. Das ist sehr schön, da steckt Kraft drin, finde ich, für Predigt, Seelsorge und eigentlich für das ganze gemeindliche Leben. Das war eine intensive Runde. Wir haben einiges berührt, vertieft auch und abgeschritten, aber man ahnt, man kann noch vieles ausziehen. Das schaffen wir heute nicht. Wir wollen das ja auch nicht überstrapazieren. Aber meine Frage wäre noch, hättet ihr einen Tipp für die, die sich noch mal ein bisschen weiter damit beschäftigen wollen? Wir können dann die Sachen verlinken im Netz.
Ja, wir haben an der Theologischen Hochschule dieses Jahr ein kleines Heft zum Thema Versöhnung gemacht in der Reihe Elstaler Impulse. Das kann an der Hochschule kostenlos bestellt werden, auch in größerer Zahl. Und wir haben es aber auch auf unserer Homepage zum Download, www.th-elstal.de. Das ist ein kleines Heftchen, wo die Dozierenden der Hochschule sich geäußert haben. Auch zur Sühne natürlich kommt was vor, aber einfach auch zum Thema Versöhnung. Das ist ja noch ein deutlich größerer Kontext. Und dann habe ich noch mein Lieblingsbuch mitgebracht zum Thema. Das ist von Walter Kleiber, Jesu Tod und unser Leben, was das Kreuz bedeutet. Walter Kleiber, das Werk ist noch als PDF zu haben, als E-Book, sehr, sehr preisgünstig im Internet bei einschlägigen Verlagen. Walter Kleiber, Jesu Tod und unser Leben, ein sehr abgewogenes, differenziertes Werk für Leute, die ein bisschen mehr Zeit haben, ein bisschen mehr wissen wollen, auf 200 Seiten. Ich habe es sehr genossen, es auch in Vorbereitung nochmal zu lesen, jetzt ganz toll. Herzliche Empfehlung.
Super, prima.
Ich weise auf ein Buch hin, Die Kraft des Kreuzes. Das erscheint im Februar 2024 im Brunnen Verlag. Ich durfte da einen kleinen Beitrag zu beitragen und noch viele andere Menschen. Das ist so von GGE Theologie aus unserem Bund motiviert und gestaltet und verantwortet. Und da werden viele von den Fragestellungen, die wir heute bedacht haben, auch nochmal aufgegriffen.
Das erscheint aber erst nächstes Jahr.
Das erscheint im Februar 2024.
Und du machst auch noch eine Einheit offene Hochschule, auch nochmal zum Thema Sühne.
Genau, ja.
Im März, ne?
Am 14. März.
Ja, wunderbar. Das verlinken wir alles, das kann man sich ja nicht merken. Am besten, ihr guckt auf unserer Internetseite www.th-elstal.de. Da lohnt es sich auch mal nachzuschauen, was diese beiden Kolleginnen und auch die anderen Kolleginnen und Kollegen alles so machen. Es gibt eine ganze Menge, was inhaltlich hier läuft und auch für Theologie und Gemeinde relevant ist. Max, Carsten, ganz herzlichen Dank für diese Runde, für dieses bereichernde Gespräch. Und damit gehen wir in einen dunklen Novemberabend und wünschen unseren Hörerinnen und Hörern alles Gute.